Relevanz muss ich ja immer an dem Wunsch der Zielgruppe messen. Also an der gewünschten Zielgruppe und an der gewünschten Reichweite. Ich kann ja nicht sagen, ich bin als Kirchenmedium irrelevant, weil wir nur noch 19 Millionen Menschen mit Kirche erreichen. Aber was gar nichts bringt, ist, in einem grölenden Bierzelt zu versuchen, großer Gott, wir loben dich anzustimmen. Das, was mich morgens aus dem Bett holt, ist tatsächlich die Tatsache, dass da Menschen sind, die mit mir zusammen an etwas arbeiten.
Hallo und herzlich willkommen zum Lead Podcast, deinem Podcast zum Thema Social Media für Glaube und Kirche und im Digitalen. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Hanno Terbeuken. Hanno, vielen lieben Dank, dass du heute da bist.
Hallo.
Hanno ist seit 4 Jahren bei ChurchDesk. Ich sag jetzt mal, was ich denke, was ihr macht, und du kannst es dann später korrigieren. Ihr seid ein Software-Dienstleister für Kirchen in einem Satz.
Ja. Das kann man, glaube ich, noch ein bisschen spezifischer fassen, aber ja, im weitesten Sinne richtig.
Und wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, dann wird gestern dein Buch erschienen sein, oder nicht nur dein Buch, euer Buch, und zwar von Philipp Greifenstein und dir, dem Eulemacher. Das Buch heißt Vernetzt und zugewandt, digitale Gemeinde gestalten. Ich kann jetzt schon mal gratulieren, weil wenn er erscheint, der Podcast, ist das Buch hier schon erschienen, aber du hast es ja auch schon fertig geschrieben und ich durfte auch schon reinlesen. Deswegen herzlichen Glückwunsch zum Buch.
Dankeschön.
Ich glaube, es war eines deiner Life-Goals, ne? Ein Buch schreiben.
Das ist richtig. Das ist wahr. Das wollte ich schon immer mal machen. Und das hat sich jetzt so ergeben, dass die Zeit gut war und das Thema passte.
Du bist ja auch ein sehr fleißiger Abhaker in Lebenszielen. Vielleicht kommen wir da auch noch dazu. Wir versprechen, im Verlauf des Podcasts sprechen wir auch auf jeden Fall ein bisschen über das Buch, über die Notwendigkeit für ein solches Buch. Das würde mich interessieren.
Ja.
Du bist aber nicht nur wegen deines Buches ein interessanter Gast für diesen Podcast, sondern aus ganz vielen Gründen. Also A, weil ich dich lange kenne und sehr gerne mag, aber das auch nicht nur deswegen, sondern weil du bei evangelisch.de angefangen hast, als evangelisch.de startete, im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Du bist dann Portalleiter von evangelisch.de geworden 2012 und dann bist du noch Leiter Digitales im GEP geworden. Und das heißt, du hast irgendwie die Digitalbewegung in der Kirche von Anfang an mitgestaltet. Also zumindest, was die digitale Kommunikation in der Kirche angeht,
ja,
würde ich sagen. Weil das GEP ist ja, wie alle HörerInnen wissen, das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, das Medienhaus der EKD. Heute bist du seit 4 Jahren, ich habe schon gesagt, bei ChurchDesk. Und da bist du als Head of Communications eingestellt worden. Ich weiß nicht, ob das Gleiche ist, wie Country Manager für die Dachregion zu sein, für Deutsch, Österreich und Schweiz, oder ob das dazugekommen ist.
Das ist dazu gekommen. Ich bin tatsächlich zu ChurchDesk gegangen oder bei ChurchDesk eingestellt worden als Head of Communications, also als Mensch für die Außenkommunikation, als Markenbotschafter, als jemand, der sich um Newsletter und sowas kümmert. Das war am 1. April 2020. Und wenn wir uns zurückerinnern, dann war der 1. April 2020 auch so ein Zeitpunkt, wo in Deutschland, Europa und der Welt was ganz anderes passiert ist. Das war direkt während der Corona-Pandemie. Und in diesem ersten halben Jahr hat sich einfach auch viel geändert, viel getan, viel entwickelt. Und dann hat mich mein Chef und Gründer Christian einfach dann danach gefragt, ob ich nicht das Country Management machen möchte. Und das heißt, das deutsche Team, also Deutschland, Österreich, Schweiz, nochmal mit aufbauen und mehr machen als Kommunikation und Newsletter schreiben und das Aushängeschild sein, sondern auch wirklich den ganzen kommerziellen Teil vom Geschäft mit aufbauen, mittragen. Zusammen mit meiner lieben Kollegin Ronja, die mit mir das Country Management teilt quasi und für den ganzen Einzelvertrieb zuständig ist. Und dann haben wir in den letzten 4 Jahren jetzt haben angefangen zu dritt. Jetzt sind wir 16 Leute. Das war so die Aufgabe der letzten 4 Jahre, das Geschäft weiter aufzubauen, in Deutschland noch weiter zu etablieren, mit mehr Kirchen, mehr Landskirchen, mehr Bistümern zusammenzuarbeiten. Und das war eine große Aufgabe und eine echte Herausforderung, aber hat auch ganz viel Spaß gemacht. Aber es ist nicht das Gleiche wie Head of Communications, das ist schon richtig.
Mhm. Also machst das du das jetzt nur ein halbes auch Jahr. Noch? Oder, das war so ein halbes Jahr, das
war Job. Im Prinzip nur ein halbes Jahr. Und ChurchDesk ist oder war ja doch dann eher Startup als Corporate, also auch sehr unterschiedlich zum GEP. Und in so einer kleinen Gruppe, die eine große Aufgabe hat, machen halt viele vieles und fast alle alles. Und deswegen ist diese Aufgabe natürlich auch immer mit Teil dessen gewesen. Aber inzwischen haben wir Menschen dafür eingestellt, die sich um diese Kommunikationsfragen kümmern. Und ich muss es auch nicht mehr machen. Ich muss nur dafür sorgen, dass es passiert.
Obwohl mich das so ein bisschen an das Heat-Team erinnert. Da machen auch viele vieles und alle alles.
Ja. Aber das Heat-Team ist ja auch mit einem ähnlichen Spirit gestartet. Ne? Also diesen, also Churchless ist jetzt schon kein Startup mehr, aber diesen Startup-Spirit mitzunehmen und zu sagen, okay, wir haben hier eine gemeinsame Aufgabe, eine Vision, bei der wir was vorhaben, etwas, wo wir zusammen was erreichen wollen und wir wissen noch nicht genau, wie wir dahin kommen und wer uns auf diesem Weg begleiten kann und wer uns dabei helfen kann, welche Ressourcen wir uns selber erarbeiten müssen und welche Ressourcen uns zur Verfügung stehen. Das muss man halt ausprobieren. Und das, ja, das war bei jedem am Anfang auch so.
Das sollte jetzt eigentlich in der Kirche auch so sein, ne? Weniger Corporate, mehr Startup-Gefühl. Naja. Ich habe gerade gedacht, ja, das gut, es ist nun mal nicht so. Da reden wir gleich
drüber. Es passt auch nicht zu allen. Also das muss man auch, ne, da sind wir ja schon mittendrin in der Frage, wie betreibt man eigentlich Digitalisierung? Also wie geht man um mit Kirche in digitaler Gegenwart? Und diese Startup-Kultur ist nicht immer für alle der richtige Weg, aber manchmal für manche. Es ist einer der Punkte zu gucken, was kann man mit wem wie machen, damit es gut funktioniert.
Ich hätte jetzt gedacht, dass es eher was damit zu tun hat, ob man die Leute mitnehmen kann. Also es hat viel mit Kommunikation, glaube ich, zu tun schon auch.
Und, aber du kannst nicht jeden auf diesem Weg mitnehmen. Also Startup ist nicht für jeden gemacht. Startup-Kultur ist nicht für alle gut. Es gibt Leute, die können das nicht. Diese Unsicherheit, die, ne, VUCA ist so ein Stichwort, das wir ja schon kennen. Volatilität, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Also Unsicherheit, die ganzen Stichworte von Unsicherheit, von Nichtvorhersehbarkeit. Das ist nicht für, es gibt, nicht alle Menschen können damit gut arbeiten. Es gibt Gemeindesekretärinnen, die seit 15 Jahren in dem Gemeindebüro sitzen, die sich schwer damit tun, nicht zu wissen, was sie tun sollen. Um es mal ganz platt zu sagen. Es gibt auch andere Menschen. Es gibt, also das ist nicht, das ist eine Kultur, die kannst du nicht auf eine Gruppe packen und sagen, so jetzt mach das mal so, sondern jede Gruppe muss auch ihre Kultur finden, wie sie miteinander umgehen kann, solange sie weiß, wo sie hin soll.
Ja, ich denke aber, was machst du, weil du hast selber gerade gesagt, man nennt es VUCA-Welt und die Annahme ist auch, dass die Welt und unser Arbeitsleben in weiten Teilen und zwar in sehr weiten Teilen genau so gestaltet ist und wir überhaupt gar keine Wahl haben, als anzunehmen, dass sie nun mal komplex ist.
Das stimmt,
ist ja auch was Erlerntes. Es ist ja auch was Erlerntes, dass jemand da sitzt und wartet, gesagt zu bekommen, was er oder sie tun soll. Also vermutlich könnte man doch auch erlernen, flexibel auf Dinge zu gestalten. Aber natürlich, ich denke, es ist dann ja auch was, wie ist die Gruppe organisiert, ne?
Ja, und welche individuellen Fähigkeiten bringt welche Person mit ein? Auch in einer VUCA-Welt gibt es Menschen, die mit dieser ganzen VUCA-Welt überfordert sind. Aber das heißt ja nicht, dass die nicht einen wertvollen Beitrag leisten können zu dem, was man gemeinsam erreichen will. Man muss halt nur identifizieren, was können die und in welchem Bereich sind sie gut. Und der kann größer sein, der kann kleiner sein, der kann flexibel sein, der kann genau definiert sein. Es gibt eben manche Menschen, die sind dann richtig gut, wenn du ihnen eine spezifische Aufgabe gibst, die sie richtig gut machen sollen und machen können. Und die auch, die dann, die richtig stark sind in solchen Aufgaben. Und es gibt Menschen, denen sagst du, hier ist das Ziel, aber wenn du ihnen sagst, wie sie da hingehen sollen, dann werden sie bockig und wollen mit dem Kopf durch die Wand, die du ihnen dahingestellt hast. Und das macht den ganzen Weg nur schwieriger. Und das muss man sich angucken.
Statt Überforderung vielleicht auch Unsicherheit nennen. Also, weil ich glaube, es ist auch oft eine Unsicherheit. Ne? Wenn du sagst, jemand möchte wissen, was zu tun ist, dann ist das ein Verlangen nach Sicherheit. Und dann ist die Frage, wie man dieses Unsichere, also wie man es immer ein Stückchen sicherer macht für die Leute. Jetzt sind wir schon so philosophisch, Hanno. Ich wollte dir doch noch eigentlich 7 Fragen stellen. Das mache ich jetzt einfach. Und wir reden dann gleich genau da weiter. Das ist vielleicht, sind wir aber auch schon da mitten im Thema. Ich weiß, ich darf das bestimmt erzählen. Oder du hast immer früher hast du gesagt, du brauchst mehrere Wecker in deinem Schlafzimmer.
Das darfst du gerne erzählen, ja. Das stimmt auch immer noch.
Stimmt immer, damit du überhaupt aufstehst. Ne? Also du bist eine Eule, glaube ich, eher als ein...
Total.
Ja.
Also ich habe, Lilith, ich habe 4 Wecker in meinem Handy, einen Radiowecker und einen Lichtwecker, die mich morgens versuchen aus dem Bett zu holen. Und 2 Katzen.
Und sie schaffen es auch, weil um 8.30 Uhr sitzt du pünktlich an deinem Rechner und beginnst zu arbeiten. Hast du mir gerade erzählt?
8.37 Uhr.
Auch in Ordnung. Okay, das sei dir gegönnt. Haben die Katzen heute ein bisschen länger gebraucht, dich rauszuziehen.
Ja.
Wofür stehst du morgens auf, Hanno?
Gar nicht. Außer für Flüge. Oder meinst du, warum ich überhaupt aufstehe?
Warum du überhaupt aufstehst? Was treibt dich an, doch in den Tag zu starten, auch wenn es echt hart ist?
Weil die Menschen, mit denen ich arbeite, mir Freude bereiten, das zu tun, was ich tue. Das war schon immer so. Das war auch vor Churchless schon so. Das hängt ganz maßgeblich damit zusammen.
Weil du dich freust auf die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Ja. Das ist schön. Das ist eine sehr schöne Antwort. Das gefällt mir.
Wie also ganz ehrlich, wenn ich selbstständig wäre und alleine, dann würde ich morgens, glaube ich, überhaupt nicht aufstehen.
Dann wärst dann du auch nicht so lange selbstständig.
Nee, genau. Und deswegen, ich brauche diese Gesellschaft. Ich brauche das Zusammenarbeiten mit anderen. Manchmal alleine rumwerkeln ist auch wichtig, aber das, was mich morgens aus dem Bett holt, ist tatsächlich die Tatsache, dass da Menschen sind, die mit mir zusammen an etwas arbeiten.
Wir sprachen schon über Life Goals. Eins davon war, ein Buch zu schreiben. Ich glaube, du wolltest eigentlich vor 40 oder so, hast du mal gesagt, ne? Du hast dir sogar so Etappen gesetzt. Du wolltest bis 30, warst du ja schon bei den Top-Journalisten unter. Erzähl nochmal, was waren also, die Life Goals?
Mein Vater hat mich irgendwann mal gefragt, so während des Studiums, wo willst du eigentlich hin? Und da habe ich gesagt, weiß ich noch nicht, aber überlege ich mir. Und dann habe ich gesagt, okay, dann irgendwann habe ich dann beschlossen, bis 30 möchte ich eine Redaktion leiten und bis 40 möchte ich ein Buch geschrieben haben. Das mit der Redaktion hat ganz gut geklappt. Da warst du auch ein Teil davon, bei evangelisch.de. Und bis 40 ein Buch geschrieben zu haben, ist mir jetzt auch geglückt, weil ich die Corona-Jahre einfach abziehe. Da gönne ich uns allen ein bisschen Ambiguitätstoleranz und nehme diese Jahre einfach mal so hin.
Das finde ich gut. Ja. Und, wir haben uns ja auch konserviert und viel geschlafen in der Zeit, deswegen wir sind genau. Viel jünger geblieben.
Und tatsächlich habe ich mich neulich gefragt, was mache ich denn, bis ich 50 bin? Im Moment weiß ich es nicht. Im Moment bin ich ganz zufrieden.
Ach, Spaß haben vielleicht.
Ja, das kann man immer. Das hängt ja nicht am Alter.
Eben, deswegen dachte ich, so ein Allrounder. Wie feierst du deine Erfolge?
Nachts. Und nachts mit Whisky.
Oh, okay. Aber so gediegen, ne? Du wirst nicht, ja. Hanno ist Teetrinker. Ich glaube, Teetrinker sind nicht ganz so wild wie Leute, die ohne Maßen Kaffee trinken. Behaupte ich jetzt einfach mal, um jetzt mal so eine wilde Theorie reinzuschmeißen.
Würde ich nicht widersprechen.
Was tust du, wenn etwas nicht klappt?
Ich ärgere mich und ich zwinge mich, es nicht in mich hineinzufressen, sondern mit jemand anderem zu besprechen.
Du zwingst dich?
Ja.
Aber scheint dir ganz gut zu gelingen, ne?
Ja, aber ist trotzdem ein aktiver Akt. Also ich würde sonst dazu tendieren, mich einfach still und heimlich zu ärgern, dass ich nicht gut genug war oder dass es irgendwie nicht geklappt hat und dann die Schuld bei mir selber suchen. Aber meistens ist es ja so, dass man erstmal darüber sprechen muss, warum hat es nicht geklappt. Und nur wenn man darüber spricht, kann man davon lernen und nur wenn man daraus lernt, kann man es nächstes Mal besser machen.
Okay, du sprichst aus Erfahrung.
Ja.
Ja. Welchen Lifehack wendest du regelmäßig an?
Ich habe eine Liste. Und zwar ist das eine Liste von Dinge, die ich gelernt habe. Immer wenn, es passt ganz gut zu dem, was wir gerade hatten, immer wenn irgendwas nicht so gelingt, wie es geplant war und etwas schief geht und ich im Feedback sozusagen lerne, was kann man daraus machen, dann schreibe ich mir diesen Lernsatz in diese Liste mit dem Datum, wann ich ihn aufgeschrieben habe.
Das ist ja mega. Was, kannst du einen nennen? Einen, der dir vielleicht gerade präsent ist?
Information muss fließen. Das ist der letzte Satz, der auf der Liste steht, den habe ich gerade noch im Kopf.
Puh. Information muss fließen.
Ja.
Bedeutet?
Wenn etwas passiert, von dem andere Leute wissen sollten, oder von dem du vielleicht auch nur glaubst, dass andere Leute davon wissen sollten, dann zöger nicht, ihnen davon zu erzählen.
Und eher mal zu viel erzählen als zu wenig?
Eher zu viel erzählen als zu wenig.
Finde ich gut.
Und auch nicht verzögern. Insbesondere, wenn es um schlechte Nachrichten geht, nicht aufschieben. Einfach erstmal rausschicken und dann gemeinsam gucken, wie man damit umgeht.
Information muss fließen, finde ich sehr gut.
Information muss fließen.
Ja, so ist für uns als Journalisten sowieso. Also ich finde, das bietet sich an, diesen Lifehack.
Das heißt nicht, dass man keine Geheimnisse haben kann, aber generell als Grundsatz gilt, lieber erstmal reden und erstmal erzählen.
Wenn du dich entscheiden müsstest, Berlin, Frankfurt oder Hannover und warum?
Berlin, für alles.
Ja.
Ja, außer um meine Eltern zu besuchen, weil die wohnen in Hannover.
Okay, und Frankfurt hast du abgehakt, ne?
Ja, da bin ich immer noch ab und zu, weil da Leute sind, mit denen ich gerne rede, aber ich habe 10 Jahre in Frankfurt am Main gewohnt und will da auch nicht wieder wohnen.
Okay, zur Erklärung für die Frage, ne? Du hast in Hannover, bist du aufgewachsen? Genau, das hat man jetzt aber auch schon rausgehört, oder?
Nein, also ne, die Kurzfassung ist ja, ich bin ja in Ostfriesland geboren und aufgewachsen die ersten 10 Jahre, dann war ich 10 Jahre bei Hannover. Im schönen Neustadt am Rübenberg, aber es ist close enough. Und dann war ich 10 Jahre in Frankfurt.
Und jetzt Berlin.
Zwischendurch auch noch ein paar Jahre in Leipzig, da habe ich studiert.
Ja, stimmt.
Also ich bin viel rumgekommen.
Journalistik hast du da studiert und was war noch irgendwas mit?
Mittlere und neuere Geschichte.
Genau, Geschichte. Deine Lieblingsjahreszeit?
Spätfrühling.
Also hast du keinen Heuschnupfen?
Doch, ein bisschen, aber das ist dann egal. Dann wenn die Welt wieder grün wird und du das Gefühl hast, es wird alles wieder lebendig, das ist einfach schön.
Ja.
Aber in Wahrheit ist es ja der Wechsel, ne? Also in Landstrichen oder in Erdgegenden zu leben, wo es nur zwei Jahreszeiten gibt, das wäre mir zu langweilig. Wenn ich nur die Wahl habe zwischen Regenzeit und Sommerzeit, dann bin ich lieber irgendwo, wo man tatsächlich einen grauen Winter, einen wärmeren Frühling, einen heißen Sommer und einen stürmischen Herbst hat.
Da ähnelst du vielleicht der Gemeindesekretärin, von der wir vorhin sprachen, ohne sie ne, die Sicherheit zu haben, dass man viel Auswahl hat. Manche Dinge muss man irgendwie wissen.
Oder ich weiß nicht, ob Abwechslung jetzt das Gegenteil von Sicherheit ist, aber auch das ist eine interessante Frage.
Ja, es ist eine Sicherheit in der Abwechslung.
Das ist auch okay.
Ja, eine Form der Sicherheit vielleicht. Naja, wir können da gleich nochmal drüber sprechen. Letzte Frage von den 7. Wann siehst du rot?
Wenn sich Menschen so richtig, richtig daneben benehmen und überhaupt gar keine Rücksicht auf die Menschen um sie herum nehmen.
Hast du gerade was im Kopf gehabt?
Ach, es gibt so eine Anekdote, so ein Beispiel. In Frankfurt hat bei uns im Hof mal jemand seinen Zweitakter repariert und den ganzen Abgasdiesel bei uns ins Wohnzimmer eingeleitet, ohne das zu merken. Aber auch ohne darüber nachzudenken, dass er in einem Hinterhof eines Wohnhauses, wo dutzende Menschen um ihn herum wohnen, sein Auto vielleicht nicht reparieren sollte. Und der war nicht sehr einsichtig, als ich ihn darauf angesprochen habe. Da war ich ziemlich sauer.
Okay, also Rücksichtslosigkeit.
Ja.
Fängt auch mit R an, wie rot. Dadam, du hast es geschafft. Schön, danke schön.
Hurra.
Hurra, jetzt endlich. Endlich zu den harten Sachthemen. Nee, erstmal auch zu einem Gefühlsthema, wahrscheinlich, vermute ich. Zur Vergangenheit, ja. Twitter, Daily Bug, hieß du da. Das war so deine Heimat. Ich glaube, du hast die jetzt auch gecancelt, ne?
Ich habe meinen Twitter-Account gelöscht. Also nicht nur meinen Account geschlossen, sondern auch tatsächlich den Twitter-Account gelöscht und da komplett aufgegeben. Ich heiße auf Mastodon immer noch so. Das ist auch okay. Das stimmt. Mein Twitter-Account war ein bisschen auch meine digitale Heimat und der Ort, wo ich ganz viel Gemeinschaft, Community, Menschen kennengelernt habe. Und den habe ich schweren Herzens aufgegeben. Ja.
Wie ist das jetzt für dich?
Es fehlt mir tatsächlich nichts. Also das hat mich ein bisschen erstaunt. Es ging aber sehr schnell. Ich war letztlich im zweiten Halbjahr 2023 schon sehr, sehr wenig aktiv. Also mit der ganzen Übernahme von Twitter durch Elon Musk hat es dann tatsächlich dem Ganzen auch nochmal den Ausschlag gegeben, dass ich nicht so viel aktiv sein wollte auf so einer Plattform. Und als Elon Musk dann sein Foto vom Besuch an der amerikanisch-mexikanischen Grenze gepostet hat, wo er mit seinem Cowboy-Hut vor dieser eingepferchten Menge von Menschen, die die Grenze überqueren wollten, stand und sich da wie so ein Grenzcowboy vor den Mexikanern aufgestellt hat, da habe ich dann gesagt, okay, der Typ ist einfach nicht jemand, dessen Plattform ich in irgendeiner Form unterstützen möchte. Dann kam der AfD-Unterstützungstweet von Elon. Das war, glaube ich, der ausschlaggebende Moment, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt lösche ich meinen Account. Jetzt gehe ich da weg. Und das ist natürlich schade, dass man die Verbindungen, die man dann da aufgebaut hat und die Community, die sich da gebildet hat, ein Stück weit verliert und auch Zugang zu Menschen, von denen man sonst nie hören würde. Aber das war aus meiner Sicht definitiv die richtige Entscheidung. Ich glaube, wir müssen, also für mich, ich möchte versuchen, Menschen, die Protofaschisten sind oder diesen Ideologien anhängen, möglichst keinen Raum zu geben und auch deren Plattform nicht zu unterstützen. Und es war aber auch ein gutes Lehrstück, gutes Beispiel, wie wichtig Interoperabilität sein kann. Also wenn ich meine Twitter-Follower sozusagen hätte mitnehmen können als Ganze, hätte ich mich deutlich schneller entschieden zu gehen. Und das gilt, glaube ich, für viele andere auch. Und es wäre natürlich einfacher gewesen, auch emotional einfacher. So wie es jetzt ist, ist es aber, ich habe Accounts auf Mastodon und auf Blue Sky und tatsächlich ist die ganze Kirchenbubble, die auf Twitter war, größtenteils auch mitgekommen. Also nicht weil ich gegangen bin, sondern weil sie ähnlich selbst von sich aus auch gehandelt haben. Und die allermeisten von denen habe ich in der Kombination aus beiden Plattformen auch wieder in dieser Social Bubble mit drin in meinem Social Graph, den ich dann auf beiden Plattformen pflege. Und das ist okay. Also damit kann ich gut leben. Es gibt die Menschen, deren Content ich über Twitter gerne gelesen habe, die sind da auch. Was nicht mehr so viel passiert, ist die Zufallsentdeckung von anderen. Also da ist einfach, da, weil Twitter eine kritische Größe hatte an so vielen Menschen aus aller Welt, die sich dann noch thematisch zusammengefunden haben, da war Twitter einfach besser. Aber ich finde auch immer noch relativ viel, meine Beobachtung jetzt aus den letzten 6 Monaten ist, dass auf Mastodon ich vor allem das ganze Thema Klima- und Existenzfragen finde und auf Blue Sky eher so den Gossip und den Sport.
Okay.
Aber es ist für mich ein adäquater Ersatz.
Bisschen versprengt jetzt?
Dann ja, ein bisschen versprengter und es ist auch ein bisschen weniger, aber ich habe dann zwischendurch auch gedacht, es ist auch okay, wenn man ein bisschen weniger unterwegs ist auf Kurznachrichtendiensten und Social Media. Also Twitter war tatsächlich etwas, wo ich gerade, als ich noch im Gap als Journalist gearbeitet habe, da war ich ja im Prinzip 10 Stunden am Tag. Das war immer präsent und immer offen und immer erreichbar und austauschbar. Und das ist jetzt weniger geworden. Und das ermöglicht einem zum Beispiel dann auch mehr Zeit zu haben, sich auf andere Dinge zu fokussieren, wie zum Beispiel ein Buch zu schreiben.
Ah, guck. Also ich finde das ganz interessant, dass du, also mir geht das ja auch so, ich war aber nie auf Twitter besonders aktiv oder gar nicht aktiv, muss ich, es wäre jetzt beschönigend zu sagen, besonders aktiv, ich war überhaupt nicht aktiv. Und ich finde aber auch als Redaktion darunter zu gehen, eigentlich genau das Richtige. Weil wie du es gerade gesagt hast, Elon Musk ist die höchste Form von rücksichtslos und zwar menschenverachtend. Ja.
Das stimmt. Das stimmt. Also Twitter hatte halt tatsächlich immer diese Anmutung von, hier finden sich Menschen zufällig zusammen, die dann gemeinsam etwas kreieren können, etwas schaffen können. Ich meine, so hat evangelisch.de damals 2009 auch angefangen. Wir haben, als wir damals gestartet sind, ja die Twitter-Bibel gemacht. Das war 2009, da war Twitter eine noch sehr junge Plattform. Und das war ein super Experiment. Da haben sich auch tolle Menschen zusammengefunden und darüber kennengelernt und das Ganze publiziert und miteinander gesprochen, miteinander gelacht, miteinander gearbeitet. Aber das hat sich auch über die Jahrzehnte dann doch schon stark verändert. Und wenn der Chef vom Ganzen oder die populärsten und größten Figuren auf Twitter Elon Musk und Donald Trump sind, dann setzen sie auch den Ton, was angemessen ist, wie andere Menschen miteinander umgehen können und sollen. Und irgendwann ist es als Privatperson einfach auch nicht mehr machbar und nicht mehr sinnvoll, zu versuchen, dagegen zu sprechen. Es geht halt nicht. Ich bin nicht lauter als Elon Musk oder Donald Trump. Ich will es auch gar nicht sein. Aber wenn die Menge der Großteil des Umgangs dann auf einmal darunter leidet, dass diese Umgangsform sich in die ganze Plattform zu verbreiten, dann ist es auch okay, da wegzugehen. Man muss das nicht aushalten, nur weil da viele andere Leute sind. Und das, ja, das wollte ich halt einfach auch nicht mehr.
Ja, und ich weiß, für mich, vielleicht hast du da eine Erklärung, für mich ist das deswegen schwer nachvollziehbar, genau, weil du beschreibst es so, wie ich das auch empfinde, davon abgesehen, dass für mich emotional leicht war, zu sagen, ciao. Ich wundere mich darüber, dass nicht noch viel mehr Leute gehen, also sowas wie Regierungen, Institutionen auch, politische Institutionen, aber auch bei uns im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik sind noch nicht alle da weg. Und das Argument ist ja, weil die Politik ja auch noch dort ist. Und genau wie du gesagt hast, eigentlich Politiker haben auch andere Kanäle, als über Twitter zu gehen oder über X, ja. Deswegen wundert mich das. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wieso X auch immer noch zitiert wird. Ich meine, wenn man Trump zitieren will und Elon Musk, okay, dann, aber auch zum Beispiel Deutschlandradio hat, oder Deutschlandfunk heißt es ja jetzt, die sind da ja auch runtergegangen als Medienhaus, was ich gut finde. Finde ich ein gutes Zeichen.
Ich habe, als ich gegangen bin, in meiner Abschiedsbotschaft ja auch gesagt, Leute, ich kann verstehen, wenn ihr als Organisation da bleibt, ich finde, als Person muss ich gehen, ich will mich dem nicht mehr aussetzen. Und als Organisation kann ich aber verstehen, wenn man da bleibt. Und da stehe ich auch nach wie vor zu. Ich glaube, das ist, also für Organisationen und Politiker gibt es einen Anspruch und den Wunsch, Menschen auf allen Kanälen zu erreichen. Und noch ist Ex-Twitter tatsächlich ein Mainstream-Kanal, auf dem man Menschen erreichen kann. Deswegen gibt es eine Legitimation, dort als Organisation zu bleiben, die einen Kommunikationsanspruch in alle Richtungen hat und auch als Politiker da zu sein. Und wenn die Politikerinnen und Politiker da sind, dann sind die Journalistinnen auch noch da, weil dort nämlich der unmittelbare Kontakt zu diesen Menschen verfügbar ist. wenn die PolitikerInnen auch anderswo wären, könnten Journalisten auch darüber den Direktkontakt pflegen. Aber tatsächlich ist ja dieser Abbau von Hierarchiegrenzen, den Twitter und Social Media insbesondere, also dieses ganze Internet ermöglichen, aber der auch auf Twitter und Social Media besonders präsent ist, also dass ich direkt an den Papst oder an Olaf Scholz rantreten kann und sagen, hey Olaf,
auch wenn er nicht reagiert, aber ja.
Ja, aber ich kann. Ja, und manchmal reagieren sie ja. Und das ist übrigens das, was Elon Musk und Donald Trump ja so ausmacht auf den Plattformen, dass sie tatsächlich reagieren auf Leute. Und das gibt den Menschen natürlich einen Anteil an dieser Macht, die da gefühlt existiert. Und das ist wiederum ein sich selbst verstärkendes System. Also die Leute, denen der König seine Gnade erweist, haben natürlich einen mittelbaren Teil der Macht des der Krone, den sie dann nach außen tragen können. Mhm. Und das sind
ihre Reliquien berühren so ein bisschen. Ne?
So ein bisschen, aber es sind im Falle von Elon Musk und Donald Trump eben auch ist eine ganz bestimmte Gruppe, die diese Macht, diese Meinungsmacht dann mitbekommt. Und das sind halt einfach protofaschistische weiße Amerikaner. Und von denen dominiert zu werden, ist halt für die allermeisten Menschen keine Freude.
Ja, du fragst, warum gehen die Leute nicht?
Ja, ja. Ne? Du fragst, warum gehen die Leute nicht? Und die Leute gehen deswegen nicht, weil sie Angst haben oder weil sie befürchten, diesen unmittelbaren, niederschwelligen Zugang zu verlieren. Und weil sie sagen, naja, wenn ich mit 2000, 5000, 800 Followern, ich bin ja nur ein kleines Licht, es macht ja nichts, ob ich da bin oder ob ich nicht da bin. Ich mache den Erfolg der Plattform ja nicht aus. Aber so ist es ja nicht. Der Erfolg der Plattform wird von uns allen definiert. So, und deswegen muss man auch eine individuelle Entscheidung treffen, die wichtig ist. Das ist wie zur Wahl zu gehen. Wenn du kannst sagen, meine einzelne Stimme gibt ja nicht den Ausschlag, aber am Ende gibt deine einzelne Stimme den Ausschlag, weil wenn wir alle nicht zur Wahl gehen, dann haben wir ein Problem.
Mhm.
Und ja. Warum bleiben die Leute? Ja, ich weiß es nicht.
Ja, aber es ist schwieriger, glaube ich, wenn Organisationen, die dich repräsentieren oder Institutionen, von denen du dich vielleicht repräsentiert fühlen solltest, wolltest, möchtest, ja, wie Politiker, wenn die nicht gehen. Weil dann bleibst du vielleicht auch, weil du sagst, naja, wenn die bleiben, dann bleibe ich halt auch da. Und ich finde, das hat dann auch eine Vorbildfunktion und dafür gibt es ja dann doch Auswahl. Du hast gesagt, andere Plattformen haben nicht die kritische Masse. Aber sie legitimieren damit, wie du gesagt hast, Faschisten, denen diese Plattform gehört.
Ich habe andersrum gesagt, Twitter hatte eine große kritische Masse. Das heißt nicht, dass andere Plattformen das nicht auch haben. Ne? Also Instagram ist riesig. Threads hat inzwischen 130 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.
Es gibt eine Auswahl, ne?
Es gibt eine Auswahl. Ja. Nur man muss halt, also die Frage ist ja, kann man als Sender, als sendende Organisation oder als sendende Person, hat man genug Kapazitäten, um alle diese Plattformen zu bespielen? Und das ist eine Frage, die tatsächlich relevant ist für die Frage, bin ich da noch, bin ich da nicht? Wir haben das ja, also als Kirche ist ja auch, wenn wir über Kirche reden, ist ja auch das Thema, es war früher, als früher, 2010 war die Frage, sind wir auf Twitter und auf Facebook? Haben wir genug Ressourcen dafür? Wir haben damals im Gap ja lange dafür gekämpft, dass wir eine Social-Media-Redakteurin einstellen, die erste. Und ich habe damals deren Job beschrieben als, wir müssen jemanden einstellen, deren Job es ist, den ganzen Tag auf Facebook abzuhängen. Und das muss man erstmal willen, da muss man erstmal willens sein, Geld für auszugeben. Heute ist das unstrittig, dass man ausgebildete Menschen braucht, die sich mit Social-Media-Plattformen professionell beschäftigen können. Aber das war 2010, 12, das war nicht so einfach. Wir hatten damals noch keine Social-Media-Person, sondern wir hatten Redakteurinnen und Redakteure, die diese Plattformen halt mitbespielt haben. Und das hat sich halt bis heute tatsächlich definitiv geändert. Aber es sorgt eben auch für eine Professionalisierung des Umgangs mit den Plattformen und diese Frage, für welche Kanäle habe ich Ressourcen, um sie zu bespielen? Und wenn ich begrenzte Ressourcen habe und nach Größe des Kanals auswähle, dann ist natürlich etwas wie Facebook und Twitter immer noch das Mittel der Wahl. Wobei, also wenn wir dann mal auf Kirchengemeinden gucken, würde ich ja denen immer empfehlen, das tun Philipp und ich im Buch ja auch, bei den anderen Basics anzufangen, nämlich bei den unsichtbareren, sozusagen nach außen unsichtbareren Reichweitenkanälen, die es aber tatsächlich gibt. Also ich kann im lokalen und regionalen Kontext mehr Leute mit meiner Webseite, dem Newsletter und der WhatsApp-Gruppe erreichen, als auf Twitter jemals von meiner Gemeinde hören würden. So. Also auch da ist diese Frage, welchen Kanal wähle ich eigentlich und welche Kriterien lege ich an, um den Kanal auszuwählen, die muss man erst nochmal beantworten. Ja, und natürlich, ne, wenn man ganz viele Menschen erreichen will, kann durchaus sein, dass die Antwort Twitter ist. Und dann muss man sich eben überlegen, habe ich noch eine moralische Grundlage und eine moralische Basis und einen Wertekontext, der es mir aus anderen Gründen ermöglicht zu sagen, ich will da nicht sein, auch wenn ganz viele Leute da sind.
Das ist immer die Herausforderung, ne?
Ja, das ist eine Abwägung, die man treffen muss.
Die Abwägung ist ja auch, überlasse ich den anderen das Feld? Oder wird das dann erst recht ein rechtsfreier Raum, wenn dann alle da rausgehen? Ne?
Ich finde, das ist, also gerade wenn man auf Twitter guckt, ist ein gutes Beispiel dafür, dass das eine falsche Logik ist. Natürlich darf man bestimmte Felder sozusagen nicht den Faschisten überlassen. Man muss für die Demokratie einstehen und für die Demokratie aufstehen und für die Demokratie kämpfen. Aber was gar nichts bringt, ist, in einem grölenden Bierzelt zu versuchen, großer Gott, wir loben dich anzustimmen. Und das finde ich ist immer, also, und Twitter ist zu einem unfassbar grölenden Bierzelt geworden. Und da kannst du dir den Mund fusselig singen. Das funktioniert dann nicht mehr. Da reibst du dich bloß auf. Und dann muss man es auf anderen Wegen versuchen. Mit den gleichen Leuten, vielleicht in einem anderen Kontext. Ist ja nicht so, als wäre Twitter die Welt. Sondern es ist immer noch ein Nischenmedium. Ich fand das in dieser ganzen Diskussion um Twitter und dann wegzugehen total erhellend, dass die ganzen Medien, die dann Twitter wirklich verlassen haben, mal publik gemacht haben, wie viel Referenztraffic sie eigentlich bekommen haben von ihren Twitter-Accounts. Also wie viele Menschen sind tatsächlich von Twitter zu den Medien gegangen, wenn es um Inhaltsdiskussionen ging. Und der Traffic war verschwindend gering bis minimal, unter 1%.
Oh krass, ja.
Das heißt, Twitter war und ist, und so, ich meine, das hat Twitter ja auch ausgezeichnet, eine für sich genommene, auf der Plattform existierende Diskussionsblase oder Diskussionswelt.
Ja. Also das haben die Social Media Plattformen ja eigentlich alle. Das ist natürlich das Geschäftsmodell, ist, dass die Leute da bleiben. Ne? Habt ihr das mal recherchiert, wie da dieser Transfer ist bei den anderen Plattformen?
Die meisten Medien machen das ja nicht transparent. Die zeigen ja ihre Klickraten nicht, weil das sind Geschäftsgeheimnisse. Aber wenn sie dann weg sind, können sie sagen, naja, es war halt nicht so cool. Und in den Berichten war aber einhellig die Rede, dass Twitter auch die geringste Transferrate hat. Also wenn das Ziel ist, über Aufmerksamkeit auf eigene Dinge hinzuweisen und dort irgendwie weiterzumachen und Menschen auf Inhalte zu leiten oder sich von da ein Video angucken oder auf einen Artikel klicken und dann da in eine Diskussion gehen, das hat auf Twitter nicht funktioniert. Was gut funktioniert hat, ist auf der Plattform selbst in die Diskussion gehen. Nur wenn diese Diskussion dann von den grölenden Bierzeltbesucherinnen komplett übernommen wird, dann kannst du da auch keine gute Diskussion mehr führen. Dann ist es Zeit, das Bierzelt zu verlassen. Und das ist das, weswegen ich sagen würde, geht da weg.
Ja, würdest du das jetzt auch? Also, weil du hast aber vorhin gesagt, du hast, als du Twitter verlassen hast, noch gesagt, Organisation bleibt da, würdest du jetzt sagen, nee, lieber doch nicht mehr?
Inzwischen bin ich so weit zu sagen, Twitter, also Ex-Twitter oder Ex oder the platform formerly known as Twitter oder wie auch immer, Twix, war mal ein wertvoller Ort, ein Ort für wertvolle Diskussionen. Es mag immer noch Gruppen, Subgruppen innerhalb von Twitter geben, wo das noch funktioniert, aber es scheint mir so zu sein, dass in jeder Diskussion dann direkt die disruptiven Protofaschisten direkt mit einsteigen und mit reinspringen. Und da muss man sich doch fragen, also wenn ich da nicht gegenkomme, wenn ich da nicht gegen anbrüllen kann und Twitter nicht der Nabel der Welt ist, was es nachgewiesenermaßen nicht ist, muss ich mir das tatsächlich antun? Muss ich mir das geben? Muss ich mich dem aussetzen? Und das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder und jede für sich treffen muss. Und für Organisationen, ich bleibe dabei, ich würde sagen, es ist okay, wenn die Letzten, die gehen, die Organisationen und die Politiker hin sind. Aber inzwischen, wenn ich in einer verantwortlichen Position wäre, würde ich definitiv jetzt meine Social-Media-Redaktion auch auffordern, Alternativpräsenzen mitzubestücken und das auch mit entsprechenden Ressourcen ausstatten. Also zumindest einen parallelen Thread, Blue Sky oder Mastodon-Account zu pflegen, wäre schon gut, wobei ich dann tatsächlich zu Blue Sky oder Mastodon raten würde, weil Instagram-Accounts haben wir schon. Und wenn wir über Interoperabilität reden, wie wir es ja vorhin schon angefangen haben, dann sind die eher offenen Protokolle, die hinter Mastodon und Blue Sky liegen, die bessere Wahl. Blue Sky ist noch nicht so weit mit der Weiterentwicklung ihres Protokolls, weil das ist ja auch noch relativ neu. Insofern ist sozusagen als Backup für den Social Graph erstmal Mastodon eine gute Wahl. Und ich würde insbesondere Regierungen und Regierungsorganisationen empfehlen, einfach eine eigene Mastodon-Instanz aufzubauen und die für ihre eigenen Leute zu nutzen. Und das wäre auch für das Verlagswesen, die Verlagswertung ist gut, weil das eine ganz andere Verifikation ermöglicht, als das auf zentral gesteuerten, nicht selbst kontrollierten Plattformen möglich ist. Und das kann man dann ganz gut nutzen. Und da müssen wir, also glaube ich, müssen wir tatsächlich inzwischen in der Medien- und Politikwelt in Kauf nehmen, dass diese Zusatzarbeit einfach dazukommt, dass man die eben auch aus Inhalten, aus moralischen, inhaltlichen Gründen und aus, ja, auch aus Diversitätsgründen machen muss.
Hast du das Gefühl, also ich glaube, Kirche hat ja schon früh oder unterhält sich immer über Ethik, ne? Ethik ist immer ein Thema in kirchlichen Kreisen.
Ja.
Und ich finde das auch deswegen schön, dass Kirche dann auch ja lange ein Player war, der auch ernst genommen worden ist. Wir haben gerade gestern in der Redaktion so ein bisschen darüber diskutiert, über Relevanz. Ja, kirchliche Publizistik und Kirche spielt ja auch keine Rolle mehr. Das hört man ja mal. Relevanz von Verlust von Kirche und nicht systemrelevant war ja in Corona. Also das war ja so der erste Schmerz. Dann Freiburger Studie, bla bla. So, wie siehst du das, was Kirche da mittragen kann? Also weil du kommunizierst für Kirche und zwar seit Anfang deines Berufslebens. Wie nimmst du das wahr? Also was hat die kirchliche Kommunikation für einen Einfluss?
Auf wen? Auf wen ist die Frage? Also wie definiert man Relevanz? Über welche Zielgruppe reden wir? Über Einfluss auf wen sprechen wir? Das macht ja einen wesentlichen Unterschied. Mhm. Also ohne diesen Kontext kann ich ja kein Erfolgskriterium ansetzen. Ich kann nicht sagen, ich bin irrelevant, wenn ich nicht weiß, was es für mich hieße, relevant zu sein. Wenn ich sage, ein Beispiel, ja, wenn ich einen Blog-Eintrag schreibe, und der wird von 40 Generalvikaren in der katholischen Kirche oder 20 Generalvikaren in der katholischen Kirche gelesen, weil 40 gibt es ja nicht. Da habe ich 20 Leute erreicht. Aber wenn das genau die sind, die ich ansprechen wollte, dann kann ich ja nicht sagen, das war irrelevant. Wir leben in einer Zeit von dekontextualisierter Medienwelt, von ganz vielen Einzelkanälen, von einer Zeit, in der das Massenmedium eigentlich in der Form, also wirklich flächendeckendes Massenmedium nicht mehr existiert. Sondern wir wenn überhaupt über Plattformen reden, innerhalb von denen man unterschiedliche Massen erreichen kann. Und da würde ich doch fragen, Relevanz muss ich ja immer an dem Wunsch der Zielgruppe messen. Also an der gewünschten Zielgruppe und an der gewünschten Reichweite. Ich kann ja nicht sagen, ich bin als Kirchenmedium irrelevant, weil wir nur noch 19 Millionen Menschen mit Kirche erreichen. Das Disconnect, der funktioniert ja nicht. Was will ich von wem? Warum will ich wen erreichen? Wie kann ich die Menschen gut erreichen und kann ich davon mehr erreichen als vorher, dann kann ich sagen, meine Relevanz ist größer geworden. Aber ich muss es irgendwie messen, ich muss dann irgendwas dranhängen. Ich kann sozusagen diese Doom and Gloom-Rede, dass die Leute mal sagen, ja, wir werden ja weniger, wir haben weniger Geld, wir werden weniger Leute. Und gleichzeitig ist es aber doch so, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer vor Ort seit Jahren mit den gleichen 25 Menschen interagieren. Für diese 25 Menschen hat diese Interaktion eine ganz große Relevanz. Nun ist die Frage, wie können wir diese Relevanz auch für andere Leute herstellen? Ja, aber wir können ja deswegen nicht sagen, wir sind irrelevant geworden.
Mm. Ja, danke schön dafür. Würde ich auch, glaube ich, so beantworten. Wenn wir Formatentwicklungsworkshops geben oder so Social-Media-Beratung machen, dann ist zum Beispiel bei landeskirchlichen Accounts häufig so, dass landeskirchliche Accounts sich so ein bisschen gegenseitig folgen. Also die erreichen sich gegenseitig.
Ja.
Und dann hat jemand nur nicht gefragt. Es war aus der Schweiz, genau, aus der Schweiz jemand, der dann gesagt hat, ja, wir liken uns immer nur gegenseitig. Ist das denn in Ordnung? Dann habe ich gesagt, na ja, wenn ihr euch gegenseitig erreichen wollt, dann ist das wohl in Ordnung. Wenn ihr für jemand anders da sein wollt, dann müsstet ihr aber genau sagen, für wen. Das ist, glaube ich, häufig die Schwierigkeit, dass das nicht klar ist.
Ja.
Ne, obwohl wir, und das habt ihr auch in dem Buch gemacht. Ihr habt genau das, was du jetzt gesagt hast, auch nochmal, ne, wen wollt ihr eigentlich erreichen?
Und das ist eine Frage, die wir als Menschen, die aus der Medienwelt kommen oder in der Medienwelt arbeiten, natürlich von Haus aus irgendwie auch immer stellen. Wer ist unser Publikum? Aber in Kirchengemeinden ist das keine Frage, die oft und routinemäßig gestellt wird, weil die Logik ist halt, naja, ich bin halt hier Kirche vor Ort und da ist dann mein Publikum. Also alle Menschen um mich rum. Aber selbst alle Menschen um mich rum ist noch keine genaue Zielgruppe. Kann ich das nicht machen? Aber dann muss ich irgendwie auch versuchen, ein entsprechend massentaugliches großgruppentaugliches Programm zu bauen, aber diese Frage erstmal zu stellen, für wen sind wir denn eigentlich da, die ist auch für Kirchengemeinden ganz wichtig. Mhm. Weil nur so kann ich dann tatsächlich auch die Ressourcen, die ich habe, richtig verteilen und sagen, okay, wenn wir für die Leute da sein wollen, dann müssen wir für die auch was anbieten. Wenn wir für die nichts anbieten können, dann können wir die auch nicht erreichen. Also das muss schon zusammenpassen.
Heat hast du ja mitgegründet. Also du bist mit Thomas Dörken-Kuch, hast durch die Gegend gefahren, vorher hast Leute eingesammelt. Ne? Und dann bist du ja zu Church Desk gegangen und dann haben wir das übernommen und weiterentwickelt und so. Aber du warst auf jeden Fall auch noch bei der Namensfindung mit dabei.
Ja. Ja. Legendärer, ein legendärer Tag. Danke, Sari.
Voll. Ja. Deswegen die Idee, wie weit vorher hat das angefangen? Also, du hast gerade gesagt, ne, Social Media Redakteurin. Steffi, die jetzt auch bei uns im Team ist, war die erste im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Die hast du noch mit eingestellt. 2014, glaube ich, ne?
Ja,
wurde, richtig. Hat Steffi angefangen als Social Media Redakteurin. Wann kam diese Idee mit dem Netzwerk? Also, weil für mich ist die Geschichte immer, okay, wir haben gesehen, Jana glaubt, also das hat funktioniert nicht, dass eine Person in Social Media alleine für die gesamte evangelische Kirche spricht. Das ist meine Geschichte, aber wie lautet deine? Also wann fing das an, dass jemand gesagt hat, oh, irgendwie brauchen wir ein Netzwerk?
Im Prinzip ist das genau diese Geschichte. Also es gab sozusagen den Anfang, da war ich ja noch gar nicht mitbeteiligt. Denn der Anfang war ja, dass wir im Gap versucht haben, eine andere Medienform auch zu bespielen. Also quasi Social Media Video. So, also YouTube-Kanal, ne? YouTube-Riesenplattform. Wir hatten keine sinnvollen Inhalte, die für eine YouTube-Zielgruppe irgendwie funktioniert hat. Im Gap, die gab es halt nicht. Und dann kam aus der Rundfunkarbeit quasi der Ansatz, das mal zu versuchen mit einer Influencer-Idee. So, das war so um die Zeit, als Funk auch begann zu existieren. Ich überlege gerade, die genaue Zeitlinie habe ich tatsächlich auch gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß, dass 2019 gab es diesen Streit um Jana. Also 2019 war halt die Frage, ist so ein Kanal, wie Jana glaubt, repräsentativ für die ganze Kirche? Nach außen hin wurde er so wahrgenommen, nach innen hin war er nie so positioniert. Und ich erinnere mich aber an eine sehr, sehr intensive Diskussion beim Barcamp Kirche Online damals, wo ich dann auch übrigens Ellen und Steffi Radke kennenlernte in dieser Diskussion, die dann auch selbst, die dann ja selbst in Social Media gegangen sind, auch sozusagen ein Stück weit aus der Motivation, mehr Repräsentanz erzeugen zu können. Und ich weiß, von diesem Punkt an war die Frage, das muss so um den Weltfrauentag 2019 rum gewesen sein, also irgendwie April.
8. März.
Genau, und dann danach, also im April muss so die Barcamp-Diskussion gewesen sein, April, Mai, so in der Ecke. Und danach, da war dann die Frage, wie kann man sozusagen diese Frage beantworten. Und war das, ist Jana glaubt, als Kanal ein erfolgreicher Prototyp, dessen Idee man umsetzen kann auf mehr Kanäle. Dass man mehr davon hat, damit man mehr Bandbreite zeigen kann. Damit auch dieses, da steht eine Person, eine junge blonde Frau, die dann als für die ganze evangelische Kirche stehend wahrgenommen wird. Also sowas nie geplant und nie gedacht und auch nie positioniert, aber so wurde es von außen halt wahrgenommen. Und um diese Wahrnehmung zu ändern, muss man natürlich mehr daneben stellen. Und da war dann die Frage, wie macht man das? Und aus diesem Anfangsgedanken kam dann irgendwann die Netzwerkidee. Und dann ist halt die Diskussion, die immer eine Ressourcendiskussion ist, kann man solche Kanäle mit dem gleichen Aufwand, wie viele von solchen Kanälen kann man machen oder wie setzt man das dann auf? Das war eine Diskussion, die wir ja aber mit dem Team auch schon, also mit dem Anfangs-Team auch schon wieder geführt haben. Wie sieht denn eigentlich die Leistung aus, die man mit so einem Netzwerk bringen kann? Und die Frage hat dann letztlich dazu geführt, dass Jid so entstanden ist, wie es jetzt entstanden, also wie es dann entstanden ist. Und ich bin ja aber im Februar 2020 dann auch nach Berlin gegangen und habe euch sozusagen nach dem Start, ich glaube, der offizielle Start war der 24. Februar 2020.
18.
Und da war ich ja schon weg. Genau, das heißt, ich habe sozusagen die Anfangsdiskussion mit angeschoben und mich darum bemüht, dass ihr dann ein gutes Team seid, in dessen Hände wir das legen können. Aber die Ausgestaltung dessen, was Jid dann eigentlich sein würde, ist ja erst danach passiert. Also es war klar, dass wir es war dann schon in der Gründungsphase war klar, dass wir nicht irgendwie 10 Hochglanzkanäle auf Social Media produzieren und finanzieren können. Das war eine Limitation, die war eindeutig. Und dann war aber die Frage, was macht man dann daraus? Und da erinnere ich mich, haben wir ja letztlich nur grobe Rahmenbedingungen gesetzt, die ihr dann in den 2 Jahren danach oder auch in der Zeit bis jetzt tatsächlich mit Leben und mit Aktion gefüllt habt.
Ja, und seitdem. Ja. Ab hier könnte ich auch übernehmen. Ich dachte, da gibt es eine längere Geschichte.
Aber es gibt keine längere Vorgeschichte. Das ist tatsächlich, also es gab diesen Anstoß und dann den Impuls auch aus der Kirche zu sagen, da muss mehr Vielfalt rein, da muss mehr parallel sein. Wir sind größer als das. Ja, wenn man größer sein will, das ist wieder eine Frage von, wen will ich erreichen, welche Zielgruppen, wie viele Ressourcen gebe ich dafür aus, wie viele Kanäle kann ich gleichzeitig bespielen? Ich habe es vorhin schon gefragt, wenn ich 10 Influencer-Kanäle gleichzeitig bespielen möchte, aber nicht das Budget von Funk habe, muss ich mir ein anderes Modell überlegen. Ich kann die nicht voll finanzieren, also muss ich sie anders unterstützen.
Ja, wir reden ja mittlerweile intern so ein bisschen davon, dass die Leute, die eigentlich Social Media für Kirche machen, also ich glaube, da ist der Begriff Corporate Influencer auch gar nicht so falsch. Ja. Wir haben sie Sinfluencer am Anfang genannt, wir nennen sie jetzt Creator, aber was viele von unseren Leuten machen, sie arbeiten für die Kirche, sind da fest angestellt, nicht alle, aber die, die es tun, die kann man, denke ich, schon als Corporate Influencer auch bezeichnen.
Mit dem Unterschied, dass innerhalb der Kirche noch eine andere Gewissensfreiheit in der Ausübung des Berufes herrscht als bei einem Corporate Influencer. Also unsere Pfarrerinnen und Pfarrer sind deutlich unabhängiger als so mancher Corporate Influencer, der tatsächlich mit einer einheitlichen Firmenmessage unterwegs ist. Und diese Einheitlichkeit, die gibt es in der evangelischen Kirche einfach nach wie vor nicht. Und ich weiß auch nicht, ob sie geben muss. Also das ist ja auch die Freude der Vielfalt des Protestantismus, dass es diese Einheitlichkeit, diese Vorgabe nicht geben muss. Es ist die alte Frage, wie kampagnenfähig ist die evangelische Kirche und was ist überhaupt die evangelische Kirche? Da kann man, da können wir auch einen ganz anderen Podcast drüber machen. Wie kommt man überhaupt dahin, als Kirche mit einer Stimme zu sprechen? Ist das überhaupt möglich? Ist das nötig? Und wie befähigt man die Menschen da draußen, die als Exponenten von Kirche wahrgenommen werden, tatsächlich auch, also wie unterstützt man die gut, dass sie damit nicht alleingelassen werden, Exponenten von dieser Kirche zu sein, auf die sie aber umgekehrt auch wenig Einfluss haben und die umgekehrt auch wieder wenig Einfluss auf sie hat. Ich meine, allein die Tatsache, dass jede Kirchengemeinde eine eigenständige Körperschaft öffentlichen Rechts ist, ist ja schon ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zur Corporate-Welt, wo es eine Körperschaft, also eine Körperschaft ist nicht des öffentlichen Rechts, aber eine Körperschaft ist, ja, der Vorstandsvorsitzende von einer AG, der heißt natürlich den Aktionären verantwortet und so weiter, aber da gibt es schon, es gibt eine Hierarchie, die nach unten funktioniert und da gibt es auch eine Machtgefälle, eine Machtposition, die es im Konzert der Kirchengemeinden nicht gibt. Deswegen finde ich, ist Kirche, also so eine Kirchenvision von Kirche als Netzwerk, finde ich ja total reizvoll, die sich auch in sowas wie dem Heat-Netzwerk schon mal ein Stück weit vorabbilden könnte.
Du bist damals gegangen, auch weil dich vieles, glaube ich, ich weiß nicht, können wir vielleicht drüber reden, frustriert hat, ne, was nicht passiert ist. Also davon mal abgesehen, was Gutes alles auch passiert ist, gab es Sachen, wo du gesagt hast, ey, hier liegt einfach Potenzial brach. Wenn du das jetzt so in der Rückschau guckst, wie schaust du jetzt da drauf?
Also es sind im Prinzip zwei Dinge, die ich sagen kann dazu. Das eine, die ich in der Rückschau sozusagen betrachte und denke, so war das gut. Ein Grund, warum ich quasi gegangen bin, ist, dass ich das Gefühl habe und hatte, dass die Kirchengemeinden vor Ort mehr Unterstützung brauchen. Das, also um sozusagen Kirche in der Gegenwart zu sein und zu bleiben, ist die Gemeinschaft vor Ort immer noch der entscheidende Faktor. Es gibt zwar die Gemeinschaft der Heiligen, aber es gibt keine Gesamtkirchenanmutung, sondern jeder und jede von uns, die Teil von Kirche ist, findet diesen Wert von Kirche in einer relativ kleinen Community. Das kann eine Online-Community sein, das können 10.000 Leute sein, die bei vielen morgens eine Andacht auf Instagram gucken. Es können aber auch 20 Leute sein, die sonntags in den lokalen Gottesdienst gehen. Es können die Menschen sein, die sich in einem Arbeitskreis für geflüchtete Menschen zusammenfinden und zu fünft irgendwie dann ihren Stadtteil rocken. Aber wir finden alle den Wert von Kirche in diesen Communities, in diesen lokalen Verbindungen zwischen Menschen. Und diese Verbindungen zwischen Menschen im Lokalen, die sind auch digital. Und da gibt es einfach ganz großen Nachholbedarf, immer noch bei ganz vielen Kirchengemeinden zu erkennen, dass sie in dieser digitalen Gegenwart auch stattfinden müssen. Und zwar auf dieser Ebene. So, das ist ein Punkt und da habe ich definitiv einen Bedarf gesehen und das ist ein Bedarf, der von der evangelischen Publizistik und auch von der katholischen Publizistik nicht abgedeckt und nicht mit unterstützt wird, weil die hat eine andere Funktion, die ist nicht dafür da. Die Publizistik, die christliche Publizistik hält sich manchmal schon sehr zugute, die Kirche sozusagen aufrechtzuhalten. Ohne die christliche Publizistik würde die Kirche sozusagen in der Bedeutungslosigkeit versinken. Das halte ich für, ich sag mal, für übertrieben. Also das ist ein bisschen, da ist ein bisschen Hybris dabei, weil ganz viele Menschen vor Ort würden auch Gemeinschaft sein, ohne dass es evangelisch.de oder Chrismon oder katholisch.de gäbe. Er hat natürlich trotzdem eine Funktion, das Ganze zusammenzuhalten und auch als gemeinsamer Kommunikationskanal dienen zu können, auf etwas, worauf die Leute beziehen können und so weiter. Aber das, was ich gern machen wollte, war aus der Position nicht machbar. Und dann hatte ich zwischendurch halt überlegt, ob ich zurück in den säkularen Journalismus gehe. Ich bin ja von Haus aus Journalist, habe das gemacht, gelernt. Hätte auch als Online-Journalist wieder in den normalen Verlag gehen können. Aber da war mir dann die Kirche zu wichtig. Und dann habe ich mir tatsächlich diesen Bereich Digitalisierung und Kirche anderswo gesucht und bin dann bei Churchdesk gelandet, wo ich das dann aus einer ganz anderen Perspektive tue. Also ich bin ja jetzt kein Journalist mehr. Ich habe ja letztlich in den letzten 4 Jahren meinen Beruf geändert. Ich bin jetzt, wenn man das sozusagen in ganz klassischem Mittelstandsdeutsch formulieren möchte, bin ich Vertriebsleiter. Und das ist natürlich ein ganz anderer Beruf. Aber es ist das gleiche Feld, es sind die gleichen Leute, es ist das gleiche Thema und es ist das gleiche, oder noch mehr von der Unterstützung für die Organisation, die mir tatsächlich da am Herzen liegt. Übrigens aber dann auch überkonfessionell, das muss man vielleicht dazu sagen, dass wir tatsächlich für evangelische und katholische Kirche gleichermaßen arbeiten. Und ich habe in den letzten 4 Jahren so viel gelernt über Katholiken wie noch nie. Das ist auch interessant.
Du lächelst so dabei.
Ja, weil der konfessionelle Unterschied spielt im binnenkirchlichen Kontext, den ich ja nun inzwischen wirklich auch ganz gut kenne, ja immer eine ganz große Rolle. Ne? Es ist schon wichtig, dass wir evangelisch sind und dass wir evangelisch sind und die katholisch sind. Es ist auch wichtig, dass wir Lutheraner sind und so. Aber nach außen hin, das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Die Leute sind halt bei ihrer Kirche. Und diese konfessionelle Differenzierung ist für viele Menschen schon gar nicht mehr erklärbar. Es ist eher eine ästhetische Differenzierung als eine inhaltliche. Und in der Praxis ist es so, die Probleme der Kirchengemeinden vor Ort im Bereich Digitalisierung, die sind einfach identisch. Es gibt strukturell ein paar andere Fragen, weil die Rechtslage und die Rechtsform ein bisschen anders ist und weil die katholische Kirche mit Gemeindezusammenlegung und Territorialgemeinde etwas anders umgeht als die evangelische. Aber im Kern sind es die gleichen Fragen, die die Leute dann stellen, nämlich wofür sind wir Kirche? Wie finden wir Menschen, die Aufgaben übernehmen, die wir übernehmen sollen? Warum haben wir so viel Bürokratie? Wie können wir das einfacher machen? Wie machen wir uns für Menschen erreichbar? Wie werden wir zu einer einladenden Kirche? Und wie sorgen wir dafür, dass wir ein Ort sind, wo Menschen Lust haben, zusammen etwas zu machen? Und wie machen wir das dann digital gut? Diese Prozesse, diese Abläufe, die man da berücksichtigen muss, die sind einfach identisch. Da gibt es keinen Unterschied. Da muss man nicht evangelisch oder katholische Spezifika rausziehen, wenn es um die Frage geht, wie digitalisiere ich die Anmeldung zum Firmlingsunterricht oder zum Konfirmandenunterricht. Mhm. Läuft genauso ab. Deswegen haben Philipp und ich im Buch auch ganz klar gesagt, das ist keine evangelische oder katholische Frage, sondern es ist eine Frage von Kirche in der digitalen Gegenwart. Und in unserem Fall ganz konkret auch Gemeinde in der digitalen Gegenwart. Ne? Also das Buch, was wir geschrieben haben, richtet sich spezifisch eben auch an Menschen, die in Kirchenvorständen und in Gemeindeleitungen sitzen und sich die Frage stellen, wie gehen wir denn jetzt um mit dieser Digitalität? Wie machen wir denn Digitalisierung? Und von denen gibt es halt immer noch Tausende, die diese Frage stellen.
Ja. Naja, für viele ist das auch noch ein sehr schwammiger Begriff, was das überhaupt bedeuten soll, ne?
Ja, weil witzigerweise hat ja sozusagen die Digitalisierung in der Praxis die theoretischen Kenntnisse darüber überholt. Also wenn jetzt jemand im Alltag naturgemäß mit diesen digitalen Prozessen arbeitet, dann ist das Hinterfragen, was machen wir da eigentlich und warum, oft gar kein Thema mehr, sondern die Prozesse sind da einfach da. Nur ist es dann ganz schwierig, analoge Papierprozesse zu nehmen und zu übertragen, wenn ich nicht weiß, wie das Ganze aufgebaut ist, also wie ich das eigentlich machen kann. Und das ist interessant. Ich merke das bei den jungen Kollegen und Kolleginnen, die wir eingestellt haben, die also jetzt unter 30 Kolleginnen und Kollegen, die haben eine ganz andere Selbstverständlichkeit im Umgang mit Digitalwerkzeugen, die ich noch lernen musste, die meine Eltern auch gelernt haben. Und es ist schon interessant zu sehen, wie das Hinterfragen von Dingen schwieriger wird, je selbstverständlicher sie geworden sind. Mhm. Und das gilt für Kirche natürlich auch. Ne? Es ist völlig selbstverständlich, dass wir eine Kirche in jedem, also ein Kirchengebäude in jedem Ort haben. Das hinterfragen wir überhaupt gar nicht. Und langsam beginnt das aber. Langsam hinterfragen wir es, weil wir es hinterfragen müssen, weil wir die Gebäude nicht mehr halten können. Und weil dann ergibt sich auch die Frage, wie erreichen wir denn Menschen an diesem Ort, wo wir zwar noch ein Gebäude haben, aber keine Menschen? Oder können wir das Gebäude nicht halten, wenn wir das Gebäude abschaffen, wie ist dann Kirche da noch präsent? Und dann kommen wir automatisch in die Frage, wie kann man das mit weniger Ressourcen erreichen? Und dann kommt ja auch automatisch in die Frage, kann man das mit digitalen Möglichkeiten irgendwie unterstützen? Und wie kann man das sinnvoll unterstützen? Und das, da gibt es jetzt eine Chance, tatsächlich dieser Entwicklung ein Stück weit vorzugreifen und proaktiv damit umzugehen, um dann zu gucken, bevor wir dazu gezwungen werden, uns zu verändern, dass wir zumindest die Veränderung ein bisschen vorwegnehmen können, um dann damit umgehen zu können, mit ein bisschen mehr Freiheit.
Ja. Hanno, wir haben jetzt schon eine Stunde aufgenommen. Und Claudius und ich haben gestern gesagt, mit Hanno könnten wir wahrscheinlich eine Serie machen mit mehreren Staffeln alleine. Also ich würde dich gerne irgendwann nochmal einladen. Ich habe ganz viele Fragen aufgeschrieben, die ich dir noch nicht mal gestellt habe.
Also unser Buch hat 7 Kapitel, wir können 7 Folgen machen.
Ja, könnten wir tatsächlich. Das wäre dann nochmal ein eigener Podcast zu eurem Buch. Das wäre vielleicht was für Philipp, oder? Und für Church Desk als Kooperation.
Tatsächlich hat Philipp auf der Eule hat auch drüber nachgedacht, aber wir haben beide gesagt, wir müssen sozusagen die Inhalte nicht doppeln. Also wir müssen es ja nicht nochmal machen.
Und ja, Philipp sagt natürlich sozusagen, mit Mehrwert müsste es was sein, ne? Also ja. Ihr könnt auf die Themen dann einsteigen und dann gibt es ja vielleicht Folgeentwicklungen, auf die man nochmal eingehen kann. Also ihr habt ein Kapitel, ein ganzes über Social Media zum Beispiel, das habe ich natürlich gelesen, habe noch ein paar andere gelesen. Und da ändern sich ja auch Dinge. Also,
klar, ne, aber es wäre ja viel interessanter, statt die Kapitel, die Leute nachlesen können, dann irgendwie nochmal sprachlich zu wiederholen und aufzubereiten, die Leute, die sie gelesen haben, zu fragen, was habt ihr denn jetzt noch für Fragen? So. Das ist eher so ein Format, wenn man dann eher in so eine Workshop-Phase reingeht und es konkretisiert. Denn das, was wir gemacht haben, ist ja keine Punkt-für-Punkt-Anleitung, sondern es soll ein Handwerkszeug sein, das man für die nächsten 5, 6 Jahre auch benutzen kann, auch wenn sich Dinge verändern, weil die Prinzipien, die wir dahinter formuliert haben, so lange mindestens halten sollen.
Ja, und ihr stellt Fragen, ne? Also das Buch ist sehr übersichtlich, ist sehr schön geschrieben und man sind sehr viele Praxistipps drin und es sind auch sehr viele Fragen drin, die man sich selbst beantworten kann. Das heißt, diese Fragen, das sind Dinge, die man abarbeiten kann tatsächlich, ne?
Aber wir geben die Lösung nicht vor.
Nee. Das wäre auch in einer komplexen Welt, in der wir uns befinden, erstaunlich, wenn ihr schon die Antwort hättet.
Ja. Ja, und es gibt ja auch nicht eine Antwort auf alles. Also,
nein, was ein Glück.
Es kann auch mehrere richtige Antworten geben.
Und ich danke schön für dieses Bild. Ich finde, du hast auch die Frage, weil wir haben jetzt ganz lange darüber geredet. Ich habe gesagt, warum bist du eigentlich aus dem Gap weggegangen? Und die Frage war, du hast sie beantwortet, wofür du wohin gegangen bist. Das finde ich sehr schön, dass du sie so beantwortet hast, weil ich habe so ein ganz reiches Bild gerade gehabt von, wie so ein Gehirn funktioniert auch, wo Neuronen miteinander so schießen, ne, diese Knotenpunkte. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwie auch Kirche eigentlich, ja, genau. Dass du diese Knotenpunkte hast, ein Netzwerk. Menschen, die an verschiedenen Stellen in ihren Gemeinschaften sind, wo 2 oder 3 von euch zusammengekommen sind, da ist schon Gemeinschaft. Und wir sind relevant da, wo wir sind, weil wir sind füreinander, wenn wir schon zu zweit füreinander relevant sind. Ne? Es schließt sich der Kreis zum Einstieg in unser Gespräch, als ich dich gefragt habe, wofür du aufstehst, finde ich, für die Menschen, mit denen du zusammen bist. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Kirche sein sollte. Für die Menschen da sein, die dort in ihrem Umfeld sind. Menschen, die füreinander da sind, Gemeinschaften. Und deswegen Dankeschön dafür. Und alles andere sind Machtfragen. Natürlich auch Organisations- und Machtfragen. Also so. Aber wenn das dann Unterschiede sind dann, ne, und die benutzt werden, um sich abzugrenzen, dann sind das eben Machtfragen auch.
Ja, und das ist natürlich diese Nivellierung von Hierarchie, ist natürlich ein, und auch die stärkere Gleichverteilung von Macht ist auch tatsächlich so ein Digitalisierungsthema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, weil auf einmal Dinge möglich werden und zugänglich werden für andere Leute, die früher halt für diese Menschen nicht zugänglich sein konnten, wo einfach eine andere Grenze zwischen war. In der Gemeindepraxis ist das ja auch so, wenn der Pfarrer mit der Gemeindesekretärin seinen Kalender abgleicht und das alles von Hand in so ein kleines Büchlein einträgt, dann kann da keiner reingucken. Wenn er aber einen Online-Kalender pflegt, der einfach für die ganze Pfarrei zur Verfügung steht, da können auf einmal alle reingucken. Wir haben das Thema bei Churchless tatsächlich mal erlebt, wo eine Gemeinde, da ging es um eine Gemeindefusion, die dann auch in gemeinsamen Kalender nutzten. Und dann haben die sich alle, also die erste Frage war, können wir verhindern, dass die anderen in unseren Kalender gucken? Und dann haben wir gesagt, nee, könnt ihr nicht. Also so ist es nicht gedacht, so ist es auch nicht gebaut. Das ist auch nicht der Sinn eures Zusammenseins, eurer Zusammenarbeit. Der Sinn ist ja, dass ihr Informationen miteinander austauscht und dass Leute eben nachgucken können. Das wollten die aber nicht. Die wollten gern für sich sein, weil sie das Gefühl hatten, wenn andere Leute da gucken, was sie machen, dann besteht die Chance, dass sie beurteilt werden, ob das das Richtige ist. Dann besteht die Chance, dass vielleicht sich Menschen anmelden, die sie noch nicht kennen. Das fanden die ganz schlimm, sodass sie nicht vorher wissen, wer kommt. Und dann haben wir gesagt, ihr könnt ja vorher wissen, wer kommt, die melden sich ja an. Ja, aber wir kennen die Leute ja nicht, die da kommen. Ja, genau, das ist der Punkt. Man muss eben auch neue Leute kennenlernen wollen. Und das war jetzt keine kritische Veranstaltung, wo man irgendwie nur mit Bekannten sein sollte, sondern es war einfach ganz normale öffentliche Termine. Das sind so Haltungsfragen, die man einfach besprechen und auch dann angehen muss.
Ja, und es passt so gut in diese Zeit. Also ich denke, weil dieses, das Herz öffnen gegenüber anderen Menschen ist ja genau die Herausforderung, ne? Weil da anscheinend mit so viel Unsicherheit verbunden ist, schon zu sagen, wer könnte denn kommen? Ich habe Angst, weil das spricht daraus, ne? Ich bin unsicher, was dann passiert, weil das entfernt sich von dem, was ich kenne. Weil es so vieles gibt, wo Menschen nicht sicher sind, was da eigentlich passiert. Und das ist eben auch das ganze Thema Digitalisierung. Was passiert mit meinen Daten? Das ist ja auch diese Algorithmen, ne? Maschinelles Lernen ist ja auch eine Blackbox. Du packst was rein und hinten kommt dann was raus mit der künstlichen Intelligenz. Und da können dir ja noch nicht mal die Programmierer sagen, was hat die Maschine da genau gemacht. Ja? Also deswegen verstehe ich auch aufs Kleine gesehen diese Verunsicherung. Deswegen ganz am Anfang unsere Diskussion darüber, ne? Zum Thema Sicherheit und Unsicherheit, ob das nicht ein bisschen was ist, was wir einpreisen müssen in dieser Welt, immer wieder diese Unsicherheit, aber in welchen Schritten wir, und ich glaube, dass Gemeinschaft da auf jeden Fall ein Hebel sein kann, die einem Sicherheit geben kann, wenn sie eine Gemeinschaft ist, die Unsicherheit aussprechbar macht und Fehler zulässt auch. Ne?
Und es ist eine Verantwortung an Leitungshandeln, würde ich ganz klar formulieren. Also es ist eine Aufgabe von Leitung, diese Unsicherheit auszusprechen, anzuerkennen und so viel Vertrauen aufzubauen, dass alle bereit sind, sich auf diese Unsicherheit auch einzulassen, soweit sie in ihren persönlichen Möglichkeiten nehmen können.
Ja, und dann zu sagen, wir tragen Verantwortung auch zusammen. Ne? Also ich übernehme die Ergebnisverantwortung, aber ich übergebe euch auch Durchführungsverantwortung. Genau. Das ist vielleicht, weil das ist ja auch was mit, ich beziehe Leute ein. Und da bin ich wieder bei dem Thema Gemeindesekretärin. Ich glaube schon, dass man Leuten, wenn man ihnen Verantwortung auch gibt, ne, dass das auch gut ist, weil sie dann eben Unsicherheiten überwinden können. Sonst bleibt man da ja sitzen
und sagt, genau. So. In den meisten Fällen funktioniert es, ja.
Ja. So, wir haben noch zwei Standardfragen, Hanno. Die anderen, wie gesagt, ich lade dich nochmal ein. Das leider. Und ich muss mich nicht vorbereiten dann, weil ich habe alle Fragen noch auf meinem Zettel. So, aber die zwei, die stelle ich dir jetzt schon mal. Du kennst sie schon. Die eine ist, ihr habt auch eine Definition dazu in eurem Buch. Ich weiß nicht, ob du die jetzt vorliest, weil das könnte man ja auch nachlesen. Was ist für dich der Hashtag digitale Kirche?
Ich überlasse es allen Leserinnen und Lesern tatsächlich, das im Buch nachzulesen, kann aber sagen, für mich ist Hashtag Digitale Kirche immer noch eine Gemeinschaft von Menschen, die sich unter einer gemeinsamen Überschrift zusammenfinden und erstmal neugierig darauf sind, was andere Menschen denn darunter verstehen und willens sind, miteinander zu sprechen.
Dankeschön. Jetzt die zweite Frage. Wenn du eine Bühne hättest und dir dein Publikum aussuchen könntest, worüber würdest du vor wem sprechen?
Ich habe diese Frage übrigens auch schon mal benutzt in anderen Kontexten, weil ich sie aus dem Yield-Podcast gelernt habe und total schön finde. Es ist ein riesiger Icebreaker, aber man muss Leute manchmal vorbereiten, weil das eine richtig schwierige Frage ist.
Das ist gemein, ne?
Deswegen habe ich mir im Vorfeld auch Gedanken darüber gemacht, was will ich denn sagen, weil ich könnte über so vieles reden. Aber was ich tatsächlich wirklich gern mal tun würde, ich würde gern mal alle leitenden Geistlichen der katholischen evangelischen Kirche, alle Generalvikare und alle Landespräsidenten der Landeskirchenämter und Präsidentinnen einladen. Gerne zum Beispiel ins Opernhaus in Hannover. Das ist ein schöner Raum und ein Teil von denen ist schon da. Und erstmal zu ihnen und dann mit ihnen reden über Kirche als Netzwerk und die Kunst des Bleibenlassens.
Oh, das würde die auch anfixen. Überschrift bleiben lassen. Ich glaube, das ist so ein Ding. Ne? In Zeiten der ständigen Überforderung.
Die ganz große Herausforderung wird, die alle zur gleichen Zeit an gleichen Ort zu kriegen.
Ja. Herr Terbeuken, herzlichen Dank für die Einladung. Leider habe ich schon einen anderen Termin. Nein, aber ich finde das gut. Also ich bin nicht leitende Geistliche, aber ich würde kommen. Auf jeden Fall. Ja. Deswegen wahrscheinlich.
Du kannst ja den Livestream gucken, wenn im Saal kein Platz mehr ist.
Ja, dann hoffe ich, dass das gelingt. Fände ich cool. Würde ich gerne von hören, auf jeden Fall. Hanno, vielen herzlichen Dank, dass du heute
sehr
zu Gast warst. Viel Glück für deine nächsten Live-Goals, die du jetzt setzt, die dir noch nicht feststehen. Aber ich vermute, du wirst was vorbereiten, falls dein Papa dich nochmal fragt. Das war der Yid-Podcast. Wenn ihr weitere Folgen hören wollt, abonniert doch sehr gerne diesen Podcast. Und wenn ihr uns schreiben möchtet, dann kontaktiert uns über Instagram @yid_netzwerk oder per E-Mail info@yid.de. Und wir haben noch was ganz Schönes. Auf der Webseite könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren, yid.de/Newsletter. Und da bekommt ihr neueste Infos aus dem Netzwerk und Social Media Tipps und Tricks. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Hanno.
Tschüss.
Hi, wir sind Katrin und Aline. Wir sind die Hosts vom Podcast Es muss doch mehr als alles geben von TUversity.
Wir sind neugierig auf Menschen mit diversitätssensiblen wissenschaftlichen Entwürfen, die neue Fragen an das Heute stellen und einen christlichen Beitrag für eine gerechtere Welt leisten. Bei uns gibt's feministisch, queere, disability-sensible oder postkoloniale und viele andere Perspektiven.
Unsere Hörempfehlung ist die kleine schwarze Kauspraxis. Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört in Es muss doch mehr als alles geben.